Die Saison 2012 und 2013 war für den Bundesliga-Club FC Bayern München. Ja, direkt wieder. Habe ich mir schon gedacht. Macht gar nichts. Ich sage ja nur, wie es ist. Also, FC Bayern München hat die Meisterschaft gewonnen, hat den DFB-Pokal gewonnen und war noch in der Champions League Sieger. Sie waren auf der Erfolgsspur und die Spieler, die haben gut zusammengespielt in dieser Saison und so sagte dann ihr Trainer, der Jupp Heynckes, sie haben ihre Egoismen überwunden, selbst die, die das vorher nie gelernt haben. Und dieser Jupp Heynckes, ich denke, ihr kennt ihn, ich habe einfach mal ein Bild mitgebracht. Es war der damalige Trainer von FC Bayern München, der war mit maßgeblich an diesem Erfolg dieser Mannschaft beteiligt. Er hat sie geführt, er hat sie gecoacht, er hat sie unterwiesen, er hat sie geleitet, er hat sie geformt, er hat sie zurechtgewiesen, er hat sie auf die Bank verwiesen, er hat sie ermutigt, er hat sie wieder rausgeholt, wenn jemand unten war. Er war der Chef dieser Mannschaft und seine Schützlinge waren die Lernenden. Aber bevor er das alles mit seiner Mannschaft gewonnen hatte, kündigte er an, den FC Bayern München am Ende dieser besagten Saison zu verlassen. Er würde gehen, er wollte Platz machen für jemand anderen und so kam dieser Pep Guardiola, wurde unter Vertrag genommen und Heynckes sagte, ich hinterlasse ihm die vielleicht beste Mannschaft der Welt. Nun trainiert Pep Guardiola den FC Bayern München und ist auch weiterhin mit Erfolg gekrönt. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte über den Abgänger Heynckes, wenn sein Urlaub irgendwann mal vorbei ist und die Lebensgeister zurück sind, wollen Uli und ich noch einmal ein Gespräch führen und ihn fragen, ob die Türen beim FC Bayern nicht noch ein Stück weit offener sind. Also, vielleicht kommt er da nicht doch nochmal zurück. Warum erzähle ich das also alles? Nun, kommende Woche haben wir alle, oder die meisten auf jeden Fall, einen freien Tag. Das ist Donnerstag, das ist Himmelfahrt. Jesus selbst kündigte an, dass er, wie vorher schon, bevor überhaupt Himmelfahrt kam, dass er diese Erde verlassen wird. Weil jemand anders kommen wird. Wenn er diese Erde nicht verlässt, so haben wir beim letzten Mal auch schon in der Apostelgeschichte gehört, gelesen in Johannes 16, Vers 7, kann der Heilige Geist nicht kommen, denn Jesus selbst wird ihn senden. Jesus selbst hat seine Mannschaft, seine 12, hinterher noch 11 Jünger gecoacht. Er war für sie da, er hat sie gelehrt, belehrt, er hat sie geleitet, er hat sie ermutigt, er hat sie ermahnt, er hat sie zurechtgewiesen. Jesus selbst hat sich dieses Team erwählt. Und er hat ganz irre Typen erwählt, wir werden das nachher noch sehen. Und hat damit auch zum Ausdruck gebracht, hey, das sind die 11, die da sind. Ich hinterlasse quasi die beste Mannschaft der Welt. Die sollen das erleben an Pfingsten, was danach kommt. Da soll Gemeinde beginnen. Und die Tür mag beim FC Bayern für Heynckes vielleicht offen stehen. Ich persönlich glaube nicht, dass er nochmal wiederkommt. Und das ist bei Jesus anders. Der hat gesagt, er kommt wieder. Nicht nur einmal. Und viele andere Schreiber aus der Bibel haben geschrieben, Jesus wird wiederkommen. Zu 100%. Und das dürfen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und wir steigen heute in diesen Text ein, rund um Himmelfahrt. In der Apostelgeschichte, wir lesen weiter, in Kapitel 1, ab Vers 9. Wir haben beim letzten Mal damit aufgehört, dass Jesus gesprochen hatte. Und nun finden wir hier in der Apostelgeschichte 1, Vers 9, als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle aber verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, jetzt auf dein Wort zu hören. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ganz persönlich, ganz individuell zu jedem Einzelnen von uns sprichst, Herr. Rühre du unsere Herzen an und lass uns verändert werden, immer mehr in das Bild deines geliebten Sohnes Jesus, Herr. Dass wir immer mehr werden, wie er war, immer mehr Ausstrahlung haben, wie er war auf dieser Erde, Herr. Dass Menschen sehen können, wie er war in unserem Leben. Amen. Das Thema ist dasselbe wie letztes Mal, die Vorbereitung der Jünger für den Zeugendienst. Sie werden weiter vorbereitet. Es geht noch ein Stück weiter hier, bis dann ihr Dienst als Zeuge beginnt. Und für uns heute gilt es zu sehen, den Blick nach vorne. Die Jünger stehen da, gucken Jesus nach. Was seht ihr hoch? Denkt daran, nach vorne, er wird wiederkommen. Damit werden wir uns als erstes beschäftigen. Dann den Blick in das Hier und Jetzt. Wir sehen, wie gehorsam die Jünger ihrem Herrn Jesus waren, obwohl er schon gar nicht mehr da war, und wie sie dann diese Gemeinschaft pflegten. Darüber werden wir noch nachdenken, gerade auch, wer da beteiligt war, während diese 11 Jünger waren. Und als letztes der Blick nach oben, der Blick auf ihren Herrn und Meister, der nun weg war, das einmütige Gebet. Also die letzten Worte Jesu sind gesprochen. Er hat ihnen erklärt, was ihre Aufgabe ist. Sie werden Zeugen sein, Vers 8 bis an das Ende der Erde. Sie werden Kraft bekommen, den Heiligen Geist. 10 Tage sollten sie noch warten müssen, bis dann das geschieht. Die Taufe mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten. Und sie werden diesen Zeugendienst ausführen. Und nun haben sie das gehört und Jesus, als er das gerade gesagt hatte, Vers 9, wurde vor ihren Blicken emporgehoben. Für uns der erste Punkt, der Blick nach vorne. Jesus kommt wieder, darauf habe ich es fokussiert. Jesus also wurde von einer Wolke weggenommen, Himmelfahrt, das ist der Tag, Donnerstag, Christi Himmelfahrt. Wir denken daran. Und das ist eine Nüchternheit, mit der Lukas das hier beschreibt. Er wird nicht viel drumherum geschrieben, er schreibt, emporgehoben, weggenommen. Eine wunderbare Sache, die aber vor allem wahrscheinlich sehr in den letzten Jahrhunderten massiv angegriffen wurde. Ja? Ein Kommentator schreibt, Naturwissenschaftler haben Berechnungen über die Aufstiegsgeschwindigkeit Jesu angestellt. Kosmonauten haben im Weltraum nach Jesus gesucht und so die Unmöglichkeit dieses biblischen Berichtes erweisen zu wollen. Da schreibt jemand über diese Begebenheit, über das, was wahrscheinlich in den letzten Jahrhunderten massiv sich verstärkt hat. Das kann nicht wahr sein. Eines dieser Wunder in der Bibel. Es gibt viele Wunder in der Bibel. Und das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Glaubst du das? Glaubst du daran, dass Gott in Raum und Zeit eingreifen kann und Übernatürliches bewirken kann? Vielleicht bist du Christ, Kind Gottes, Nachfolger Jesu. Dann bedeutet es, dass du glaubst, dass Jesus Christus aus den Toten auferweckt worden ist. Das ist ein Wunder, das ist so eigentlich unmöglich, oder? Aber du glaubst dran, sonst wärst du nicht gerettet, sonst hätte dir Jesus nicht deine Sünden vergeben. Und wenn du das glaubst, dass Jesus stellvertretend für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, 3 Tage später wieder auferweckt ist, dann bist du gerettet. Aber denken wir das mal zu Ende. Ob du das nun glaubst oder noch nicht. Hier hängt wirklich, und das sage ich bei uns im Hauskreis auch hin und wieder, wir betrachten gerade Daniel, da geht es um Prophetien, die Jahrhunderte vorher geschrieben worden sind, in teilweise bis in Einzelheiten rein, die, wie man geschichtlich nachprüfen kann, sich bewahrheitet haben. Und ich sage dann immer, wir stehen am Scheideweg. Glauben wir dem oder glauben wir dem nicht? Vertrauen wir Gott, dass er sowas kann? Oder vertrauen wir ihm nicht? Und wenn wir eine Stelle, das betrifft die ganze Bibel, so rausnehmen und sagen, kann nicht sein, das kann doch hier nicht richtig sein, dann müssen wir uns fragen, wie wir das andere überprüfen können und sagen, das glaube ich aber. Wer sagt dir, dass das richtig ist und das nicht? Entweder ganz oder ich behaupte, du kannst nicht überprüfen, dass diese Stelle vielleicht nicht richtig ist und diese schon. Wir stehen am Scheideweg. Glaubst du oder glaubst du nicht? Und ich denke, dass wir diesen Tatsachenbericht hier glauben können. Himmelfahrt wird beschrieben von Lukas mit diesen einfachen Worten und er berichtet hier von Augenzeugen. Lukas, wenn wir sein Evangelium in den ersten vier Versen lesen, sehen wir, dass er ein ja wirklich wissenschaftlich gearbeitet hat, akribisch Augenzeugen befragt hat, die die Wunder Jesu, die die Taten Jesu, die das Leben Jesu gesehen haben. Und hier, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in der Apostelgeschichte, fünfmal finden wir etwas, was mit den Augen zu tun hat. Ja, in Vers 9 haben wir gesehen, vor ihren Blicken emporgehoben. Vor ihren Augen weg. Vers 10. Sie schauten gespannt zum Himmel. Sie haben das alles mit ihren eigenen Augen gesehen. Vers 11. Berichteten dann sogar noch andere darüber, wie sie schauten. Die Engel sagten, hey, ihr seht hinauf. Warum seht ihr hinauf? Seht nicht länger hinauf. Und das fünfte, wie ihr habt hingehen sehen. Immer wieder finden wir das, was mit diesen Augen hier beschrieben wird. Apostolische Augenzeugenschaft. Und darum dürfen wir dem glauben. Wir dürfen dem Glauben schenken, weil Augenzeugen davon berichten. Und nicht nur Lukas berichtet von dieser Begebenheit, sondern auch andere Schreiber. Interessant finde ich auch, wie nüchtern, ernst und sachlich Lukas das hier beschreibt. Da ist nicht viel mit Erklärung oder irgendwelchen Tamtam drumherum. Er sagt, so ist es geschehen. Historisch, akribisch verfasste Lukas seine beiden Berichte. Und er spricht hier von einer Wolke. So ist es und so dürfen wir das nehmen, dass Jesus in einer Wolke hochgetragen wurde. Interessant dazu ist, ich habe euch einfach ein paar Stellen dazu mitgebracht, dass in der Bibel, wenn von Wolke gesprochen wird, auch immer gemeint ist, dass dort göttliche Herrlichkeit hintersteckt. Ja, dass die Wolke zum Beispiel die Herrlichkeit Gottes für das menschliche Auge verdeckt. 2. Mose 16, Vers 10. Oder wie Jesus auf dem Berg war, wo er verklärt wurde, wie die Bibel es nennt. Wo Gott in der Wolke war, wo die Herrlichkeit Gottes strahlend war und wo er aus der Wolke spricht. Einfach nur am Rande. Aber wie wir es hier sehen, wie Lukas es beschreibt, die Wolke, dürfen wir diesen Tatsachenbericht ernst nehmen. Jesus wurde weggenommen, er wurde emporgehoben und erhöht zur Rechten Gottes. Er wurde dorthin hochgehoben und einige Stellen dazu habe ich mitgebracht, wo das bezeugt wird, nicht nur durch Lukas in der Apostelgeschichte, durch Petrus, der, glaube ich, da predigt, in Apostelgeschichte 2. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes weiß davon. Hinein in die Verherrlichung, hinein in die Herrlichkeit Gottes. Wir müssen das vorstellen. Die Jünger stehen da, wissen das vielleicht noch gar nicht so. Sie haben es schon gehört von Jesus, aber vielleicht ist ihnen das in dem Moment gar nicht bewusst. Da spielt vielleicht noch ein Stück weit Trauer mit. Ihr Herr und Meister geht. Aber für die Jünger ist hier nicht Ende. Sie hatten noch was vor sich. Sie blicken nach vorne. Es wird noch was kommen. Jesus hat es ihnen gerade versprochen. Da wird noch, das haben wir in Verse 4 und 5 gelesen, Apostelgeschichte. Die Verheißung des Vaters kommen. Der Heilige Geist wird kommen und sie werden mit ihm getauft werden in wenigen Tagen. Das liegt noch vor ihnen. Und trotzdem, so beschreibt Lukas es in Vers 10, schauen sie gespannt zum Himmel. Sie schauten auf Jesus, wie er zum Himmel auffuhr. Und das ist eine zweite Lektion, finde ich, die wir so mitnehmen können von den Jüngern. Sie schauten gespannt auf Jesus. Der Blick auf Jesus. Immer wieder werden wir dazu aufgerufen, auch hier, unvergessen die Predigt von Niklas, fix your eyes on Jesus. Dieser Begriff, womit wir das verbinden, auf Jesus zu schauen. Dass wir wie Maria, die Schwester von Martha, zu Jesu Füßen sitzen und auf sein Wort hören. Auf das hören, was Gott uns Sonntag zu Sonntag zu sagen hat. Auf das hören, was Gott uns ganz persönlich in unserer stillen Zeit zu sagen hat. Ich wünsche mir das, dass wir immer mehr wie diese 11 Jünger werden, dass wir gespannt auf Jesus schauen. Auf Jesus schauen und immer mehr verändert werden in sein Bild. Die Jünger blicken in dieser Situation zum Himmel, sehen ihren Herrn und Meister weggehen und Lukas bietet uns keine ausführliche Beschreibung des Ganzen. Keine Erklärungsversuche, die hier irgendwie hinterstecken. Er lässt uns quasi mit den Jüngern und dieser Tatsache einfach dort stehen. Nicht ganz. Denn während die Jünger schauten, während sie gespannt auf Jesus schauten, veränderte sich ihre Umgebung. Gott schickt ihnen Unterstützung. Er schickt ihnen zwei Männer mit weißen Kleidern. Und ich denke, das ist unverkennbar hier, dass es sich um Engel handelt. Ich habe uns noch einige Stellen dazu mitgebracht. Dort werden sie auch so beschrieben, einfach als Männer wahrgenommen. Wesen Gottes, die einen Auftrag haben. Die in diesem Moment den Auftrag haben, diesen 11 Jüngern Korrektur zu geben, Blick zu geben nach vorne. Hebräer 1, Vers 14 beschreibt uns Engel als dienende Geister, die Unterstützung zur Rettung geben. Engel waren dabei, als Jesus geboren wurde, verkündigten große Freude. Sie haben etwas verkündigt, sie haben ermutigt, sie haben Hoffnung gegeben. Ebenso bei seiner Auferstehung, Lukas 24. Auch dort waren Engel an dem geöffneten Grab und sagten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ermutigung, Freude und so auch hier bei Himmelfahrt. Ja, wir müssen bedenken, Jesus ist nun weg, der Heilige Geist ist noch nicht da, es gab noch keine Gemeinde. Und so wurden diese Engel für diese Jünger hier geschickt, als Ermutigung, als Ansporn, als Korrektur. Und ich denke, das ist auch eine Lektion für uns. Nicht, dass irgendwann Engel sichtbar so neben uns stehen, aber während wir auf Jesus schauen, verändert sich unsere Umgebung. Wenn wir uns Jesus ganz hingeben, wenn wir immer mehr verwandelt werden in das Bild Jesu, dann sehen die Menschen immer mehr Jesus selbst in uns. Und das hat Einfluss auf unsere Umgebung. Wenn wir Jesus konsequent nachfolgen, danach leben, was unser Herr uns sagt in seinem Wort, dann widerspiegeln wir Jesus selbst und das hat Einfluss auf die Menschen in unserer Umgebung. Darum lasst uns auf Jesus schauen. Heute Morgen Korrektur mitbekommen, Ermutigung mitbekommen, ein Stück weit Freude mitbekommen, wieder dran zu gehen. Vielleicht ist das bei dir eingeschlafen, dass du deine Bibel zur Hand nimmst und liest. Liest, was Gott dir zu sagen hat. Dass wir die Bibel zur Hand nehmen und sehen, wie Jesus war und wie er ist. Er ist lebendig, er lebt noch. Ja. Dass wir uns mit seinem Wort füllen lassen und die Menschen in unserer Umgebung, unsere Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Freunde, Kommilitonen, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, dass sie sehen, dass wir mit Jesus leben. Dass sie verwandelt werden, auch immer mehr in Jesu Bild, wo sie Jesus erst auch angenommen haben. Weil sie vielleicht gesehen haben, hey, das ist gut. der lebt mit Jesus. Als Lektion für uns. Wir gehen zurück zu den Engeln. Vers 11 in Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass die Engel sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Galiläa ist anscheinend der Part, wo diese 11 übrig gebliebenen Jünger herkommen. Und die Engel fragen: Hey, was seht ihr denn da hinauf? Was seht ihr hinauf zum Himmel? Die Jünger werden mit dieser Frage quasi indirekt aufgefordert, nicht länger dem nachzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Die Engel sagen: Hey, dieser Jesus, ja, jetzt geht er vielleicht, aber fixiert euch nicht länger darauf. Er wird einmal wiederkommen. Er wird einmal wieder zurückkommen auf diese Erde. Schaut nach vorne. Blicke nach vorne. Dreimal erwähnen sie hier den Himmel. Dort, wo Jesus jetzt hin ist, wo er ist, von wo er wiederkommen wird. Dieser Jesus, so wird es hier betont, dieser Jesus, genau der, der hochgefahren ist, dieser Jesus wird wiederkommen. Und wir schauen uns mal kurz an, einfach an zwei Versen. Ich habe euch ein paar mehr mitgebracht, wie Jesus denn wiederkommen wird. Wir haben das ja hier schon jetzt durch die Engel erfahren, genauso wie er gegangen ist. Aber wir schlagen mal auf Markus 13, Vers 26. Ja, Markus 13, Vers 26. Das ist das zweite Buch im Neuen Testament. Können wir uns dann gleich gut merken, weil die nächste Stelle, die wir aufschlagen, ist das vorletzte im Alten Testament. Also, erstmal Markus 13, ich lese mal ab Vers 24. Jesus redet von einer noch zukünftigen Zeit. In jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Also es ist eine ganz besondere Zeit. Und jetzt Vers 26, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Ja, wir sehen hier in den Wolken. Jesus bezeugt das schon vor Apostelgeschichte. Bevor die Engel das gesagt haben, sagt er von sich selber, der Sohn des Menschen, womit er sich selber beschreibt, wird kommen in den Wolken. Und jetzt fragen wir uns noch, wo er wiederkommen wird, und damit gehen wir in das vorletzte Buch des Alten Testaments, das ist Sacharja. Sacharja prophezeit, wo das geschehen wird. Sacharja 14, Vers 4. Da wird von diesemjenigen berichtet. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten, nach Westen spalten zu einem großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Aber wir sehen auch, da passiert sogar etwas mit der Erde. Aber wo wird das geschehen? Genau da, wo die Jünger jetzt sind. Auf dem Ölberg. Ja, wir haben das gesehen in Apostelgeschichte 1, Vers 12. Auf dem Ölberg. Dort wird Jesus wiederkommen und seinen Fuß hinsetzen. Also, einfach nur nebenbei. Die Jünger werden dadurch ermutigt. Sie wissen vielleicht vom Alten Testament, wo das geschehen wird. Sie haben von Jesus selbst schon gehört, wie das geschehen wird. Nun nochmal durch die Engel. Alles dient dazu, dass sie ausgerüstet werden für ihren Zeugendienst. Und wir fragen uns, was können wir noch mitnehmen, vielleicht aus diesem Text? Ansporn. Ansporn. Jesus ist da. Er lebt und er wird wiederkommen. Dass wir das als Ansporn mitnehmen. Unser Herr, er sieht uns, er weiß um uns, er hilft uns, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und er wird wiederkommen. Dass wir das als Ansporn mitnehmen, diese Ermutigung, weil Jesus kommt, leben wir nur für ihn, für ihn allein. Und so dürfen wir jetzt diese Zeit auf der Erde nutzen, genau wie die Jünger diese Zeit genutzt haben, Zeugen zu sein. Dass wir sagen, das ist Jesus, an den ich glaube. Dass wir Zeugen sind davon, dass wir gerettet worden sind, weil Jesus uns gerettet hat. Weil Jesus alles gegeben hat, weil er sein Leben gegeben hat für mich und für dich. Dass wir Zeugen sind bis an das Ende dieser Erde. Der Blick nach vorne. Jesus kommt wieder. Und nun werden wir uns den zweiten Punkt anschauen, der Blick ins Hier und ins Jetzt. Welchen Auftrag hatten die Jünger bekommen? Apostelgeschichte 1, Vers 4. Sie sollten sich nicht von Jerusalem entfernen. Was tun sie? Ganz gehorsam gingen sie nach Jerusalem zurück und blieben dort. Sie warteten auf die Verheißung des Vaters, also auf das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Und wie Lukas in seinem anderen Bericht über Himmelfahrt beschreibt, in Lukas 24, Vers 52, sie gingen wie weg? Mit Freude gingen sie weg. Also sie wurden ermutigt durch diese letzten Worte Jesu, durch das, was ihnen die Engel noch mitgeteilt haben, und sie gingen mit Freude weg. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, bleiben wir am Ölberg? Gehen wir zurück nach Jerusalem und bleiben dort? Das heißt, sind wir unserem Herrn und Meister Jesus Christus gehorsam bei den Aufgaben, die du hast in der Gemeinde, im Verhalten bei deiner Familie, in unserem Verhalten auf der Arbeit? Die Bibel schreibt an einigen Stellen über diese ganz praktischen Dinge. Nehmen wir das ernst und gehorchen dem oder nicht? Oder sagen wir, gehe ich halt mal nicht nach Jerusalem zurück. Ich mache mein eigenes Ding. Jesus wünscht sich das. Gehorsam. Gehorsam von seinen Leuten, von seinen Jüngern, von denen, die ihn als Herrn angenommen haben. Und für die Jünger war es ganz klar. Sie waren gehorsam, sie wollten gehorsam sein. Sie gehorchten auf das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie wissen, ja, der Heilige Geist wird kommen. Sie werden Kraft zum Zeugendienst dadurch erlangen, haben wir gelesen beim letzten Mal. Und durch die Botschaft der Engel haben sie nochmal Ermutigung erfahren, den Blick nach vorne zu haben. Jesus kommt wieder. Und nun machen sie sich auf dem Weg, einen Sabbatweg entfernt. Da möchte ich nicht viel drüber sprechen. Ich habe euch einfach ein paar Stellen dazu mitgebracht. Steht auch in der Anmerkung, dürfte etwa 1 Kilometer gewesen sein. Also war gar nicht weit, was sie gehen mussten. Und die Jünger folgten dem, was ihnen aufgetragen wurde. Sie gingen nach Jerusalem und warteten dort. Sie warteten dort, 10 Tage mussten sie warten, auf das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Verbreitung der guten Botschaft, dieser weltverändernden Nachricht des Evangeliums fing dann an und sollte dort ihren Anfang nehmen. Und wir lesen, dass sie in Vers 13 hingekommen sind. Sie gingen in den Obersaal. Also sie gingen nicht erst auf die Weltbühne. Sie waren nicht ungehorsam und gingen direkt los. Nein, sie pflegten Gemeinschaft untereinander. Dieser Obersaal kann sein, dass es derjenige vom letzten Abendmahl war, Markus 14 oder ein anderer. Apostelgeschichte 12 finden wir nochmal davon, wo sie sich versammelt haben. Ist egal. Der Obersaal steht für einen Raum im Haus, wo Ruhe ist. Oben, unten ist das Treiben mit Essen und Wohnen und so weiter. Und oben war der Obersaal, da ist Ruhe. Und dorthin haben sie sich zurückgezogen. Es ist echt bezeichnend, dass sie nicht losgeprescht sind, sondern sich zurückgezogen haben, um Gemeinschaft zu haben und, das ist der dritte Punkt dann gleich, Gemeinschaft zu haben im Gebet. Auch das kann für uns eine Lektion sein. Wir sehen vielleicht eine Aufgabe vor uns, eine Verantwortung vor uns, etwas vor uns, was Gott uns aufgetragen hat. dass wir das umbeten, dass wir uns Zeit dafür nehmen, mit Gott das durchzusprechen, dass wir die Gemeinschaft auch mit anderen Christen suchen und natürlich dann die Aufgabe anpacken, das ist keine Frage. Aber auch für uns sollte es so sein, dass wir das nicht ohne Gebet machen und dass wir die Gemeinschaft nicht missen, dass wir zusammenkommen, dass wir uns einander ermutigen können, dass wir füreinander im Gebet dafür einstehen können, dass wir sagen, hey, ich habe diese Aufgabe, ich möchte das gerne machen hier in der Gemeinde oder ich habe da einen besonderen Auftrag, gerade bei meinem Nachbarn oder so, da komme ich immer öfter mit ins Gespräch, dass wir das teilen, dass wir uns mitteilen, dass wir uns jemanden suchen, dem wir das mitteilen und wo wir gemeinsam im Gebet einstehen. Dass wir uns zurückziehen gemeinsam und für die Sache beten. Das könnte uns hilfreich sein, wenn wir darüber jetzt nachdenken. Die Jünger haben das so gemacht und es ist gut, es war gut. Sie waren gehorsam und ich hatte am Anfang schon erwähnt, das waren ganz seltsame Haufen, ganz irre Typen. Und ich habe mir gedacht, einfach mal ein paar Stichpunkte, soweit es geht, zu jedem Jünger zu nennen, wer das denn war. Und ich habe oben drüber geschrieben folgendes: Jünger, der Herr kann jeden gebrauchen. Das ist wichtig, wenn wir das betrachten und auch wenn wir uns hier betrachten. Jeder, der Kind Gottes ist, der errettet ist, ist Nachfolger, ist Jünger Jesu. Und der Herr kann und will jeden gebrauchen. Da dürfen wir nicht denken, der Typ, nee. Die soll das machen? Nee. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir jetzt einmal kurz ein paar Jünger uns anschauen, was das für Typen waren. Und wir werden sehen, da waren echt ein paar irre Dinger bei. Petrus zum Beispiel, der erste, der hier in der Liste erwähnt wird. Der Fels, Matthäus 16 ab Vers 13, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Boah, toll, oder? Beruf, Fischer. Ganz normaler Typ aus dem Alltag, Fischer. Jesus sagt, von nun an sollst du Menschen fischen, als er ihn berufen hat. Petrus, der uns aber auch als lautstark und vorschnell begegnet. Der großstark verkündigt Jesus, nein, ich werde mit dir gehen bis zum Ende, ich verleugne dich niemals. Auf einmal krähte der Hahn dreimal, so wie Jesus es ihm versprochen hatte. Petrus, ein Hitzkopf mit klaren Schwächen, der aber wieder aufgebaut wurde von Jesus. Johannes 21, dieses innige Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Weide meine Lämmer, sagt Jesus. Baugemeinde, geh in diese Richtung. Und er war dann auch einer der festen Säulen der Jerusalemer Gemeinde in der Mission. So ein Gebrauch, Jesus. So einen Typen nimmt er sich zu Herzen. Johannes, der zweite, der hier genannt wird, und sein Bruder Jakobus, wisst ihr, wie die genannt werden? Donnersöhne. Warum werden die Donnersöhne genannt? Ganz markant ist eine Stelle, wir können die mal lesen, in Lukas 9, Vers 54. Da geht's richtig mit Donner zu. Wir lesen ab Lukas 9, Vers 53, damit wir sehen, warum die so reagieren. Da steht, und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Also Jesus blickte auf Jerusalem, dorthin, wo alles geschehen soll, was mit dem Kreuz zu tun hat. Dann Vers 54, als seine Jünger Jakobus und Johannes, das sind die beiden, das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren sollen? Also da donnert es richtig, ja. Das ist eine markante Begebenheit, die wir von denen kennen. Gehören auch zu diesen Fischern, waren auch Brüder, die beiden, genau wie Petrus und Andreas. Johannes. Gäbe es diesen Johannes nicht, hätten wir dieses wunderbare vierte Evangelium gar nicht. Dieses wunderbare Evangelium, was Jesus als Gott beschreibt. Diese Johannesbriefe, die in so einer krassen, ich sag fast schwarz-weiß Manier geschrieben sind, die ganz deutlich machen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und wir wüssten überhaupt nicht, was am Ende der Tage geschehen würde, denn wir hätten die Johannes-Offenbarung nicht. So einen Typen hat Jesus berufen. Genau wie Jakobus, der Bruder des Johannes. Soll da nicht mal Feuer vom Himmel regnen? Die wollte Jesus haben. Die wollte Jesus haben. Andreas, der Bruder von Petrus, ist der vierte, der hier genannt wird. Von ihm finden wir eine wichtige Sache. In Johannes 1,42 sehen wir, dass er es ist, der Petrus zu Jesus führt. Und er führte ihn zu Jesus. Das ist eine super Sache. Er hat den Felsen Petrus zu Jesus geführt. Philippus in Johannes 1,45 folgende führte Nathanael zu Jesus. Also die hatten damals schon wirklich erkannt, wer Jesus ist und führten dann zu Jesus hin, die jeweils anderen. Finden wir sonst nicht viel drüber. Aber Thomas, da finden wir auch noch was drüber. Unser Thomas. Was fällt uns direkt bei Thomas ein, wenn wir Thomas hören? Zweifler, ganz genau. Thomas, der Zweifler. Das ist ja so in uns drin. Jesus, ich möchte fühlen. Ich möchte deine Wunden fühlen, wo die Nägel durch sind und die Seite. Und Jesus lässt es zu, dass er es fühlt. Und wäre das nicht geschehen, hätten wir nicht dieses wunderbare Zeugnis, dass Jesus Gott ist. Von Thomas selbst in Johannes 20,28, wo Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, spricht er zu Jesus. Wunderbar. So einen Typen wollte Jesus haben, der zweifelt. Der Jesus vor sich sieht und immer noch nicht sicher ist. Aber darum haben wir dieses Zeugnis, mein Herr und mein Gott. Bartholomäus ist wahrscheinlich, wenn man die Jüngerlisten vergleicht, der Nathanael wird von Jakobus zu Jesus geführt, wir finden nicht viel von ihm. Aber der Nächste, Matthäus. Wer war Matthäus, was war der vom Beruf? Zöllner, genau. Das war so ein Typ, der hat für die Römer gearbeitet. Deswegen wurde natürlich von vielen Menschen im Volk Israel verhasst. Er wurde nicht geliebt, er wurde gehasst. Und warum noch? Weil er natürlich nicht nur für die Römer, sondern auch sehr wahrscheinlich Geld in die eigene Tasche steckte. Jesus kam zu ihm und sagt, folge mir nach. Und er sagt, ja, Moment, ich zähle eben noch Geld, ich muss noch Geld und ja, irgendwann komme ich da mal. Nein, wir lesen in Matthäus 9, er stand auf und folgte Jesus nach. Was für ein Typ, ja, der völlig verhasst im Volk, der einen krummen Job hatte, der betrogen hat, der sieht Jesus und folgt Jesus nach. Jesus wusste, den will ich haben. Der gehört zu meiner Mannschaft dazu. Nachfolge. Ist auch für uns was wir von Matthäus lernen können. Wunderbare Sache. Wie konsequent der nachfolgt. Ohne Wenn und Aber. Sofort hinterher. Jakobus, der Drittletzte, und Thaddäus, Judas, der Letzte. Von denen finden wir auch nicht viel Besonderes. Aber Simon. Simon wird uns hier beschrieben als Eiferer. Im Griechischen steht auch in der Anmerkung in manchen Übersetzungen Zelotes. Zelot hat man vielleicht schon mal gehört. Die Zelotenpartei, die mit Waffengewalt gegen die Römer vorgegangen sind. Die Römer wieder aus dem Gebiet Israel vertreiben wollten. Ein Krieger. So einen wollte Jesus haben. So einen hat er sich angenommen. So einen wollte er in seiner Mannschaft haben. Verrückt, oder? Einfach nur, wenn wir diese 11 Mal durchgegangen sind. Einfach nur mal drüber nachgedacht haben, jetzt, was da für Typen sind. Jetzt können wir uns mal umschauen, was hier für Typen sind. Was hier für Typen sind und was hier für Frauen sind. Interessant, oder? Kannst du noch so einen komischen Job haben? Dein Charakter mag vielleicht komisch sein. Deine Abstammung ist doch egal. Wenn du gerettet bist, gehörst du zur weltweiten Gemeinde Jesu. Du gehörst dazu, du gehörst in seine Mannschaft. Würde diese Liste von Jüngern weitergehen, stellst du auch darauf. Und wir sind hier in dieser Gemeinde zusammengestellt worden durch unseren Herrn Jesus. Und lass uns bitte nicht über den anderen denken, oh Mann. Ich weiß nicht, wie die Jünger in diesem Moment gedacht haben, als sie von Johannes und Jakobus gehört haben, Herr, lass doch mal Feuer regnen. Vielleicht haben sie es gedacht. Aber wir sollten nicht so tun. Jesus beruft. Und das können die ganz komischen Menschen sein. Da hast du so einen ITler vor dir sitzen, der ganz komische Dinge manchmal erzählt, irgendwie mit Nullen und Einsen nur zu tun hat und manchmal vielleicht keine Ahnung hat, worum es geht, und nur Null und Eins denkt. Da hast du ganz komische Typen da und du denkst vielleicht, nein, lass uns nicht so denken. Lass uns denken, Jesus hat ihn in diese Gemeinde gestellt. Er hat auch sein Leben für ihn gegeben oder für sie gegeben. Das ist unsere Gemeinde. Und deswegen lass uns das heute auch als Lektion nehmen, zu sehen, die hatten Gemeinschaft. Diese völlig unterschiedlichen Typen. Und wir dürfen es auch haben. Egal wer er ist. Lass uns das mitnehmen. Lass uns darüber nachdenken und diese Gemeinschaft leben. Und zu dieser Gemeinschaft gehört noch eins, und damit komme ich zum letzten Punkt. Der Blick nach oben. Einmütiges Gebet. Bevor wir uns mit dem Gebet beschäftigen, schauen wir nochmal, wer noch dabei war. Habe ich einfach mit unter den Punkt gebracht, ist nicht so schlimm. Einige Frauen waren noch dabei, einfach ein paar Stellen dazu, wer das gewesen sein könnte. Maria Magdalena, die Jesus von Dämonen befreit hat. Johanna, Susanna, Salome vielleicht. Wir lesen nicht viel von diesen Frauen. Es waren nicht nur die Jünger, es waren noch andere dabei. Und Maria, die Mutter von Jesus. In Lukas 1, 48 wird sie Magd Gottes oder Sklavin Gottes genannt. Und hier ist die letzte Stelle, wo sie im Neuen Testament erwähnt wird. Und ich frage mich, wie die katholische Kirche wirklich auf sowas kommt, was die heutzutage für einen Kult darum betreibt. Marienverehrung, Marienanbetung und so weiter. Das ist das letzte Mal, was wir sehen. Sie war quasi eine von uns. Ich glaube, auf dem Wahlplakat von dem Jakobi steht das, eine von uns. Sie war mitten dabei, mitten unter den Jüngern. Ganz normal. Und hat ebenso Gemeinschaft gehabt, hat ebenso gebetet und wollte ganz gewiss nicht angebetet werden. Also, das nur nebenbei. Und wer war noch dabei? Die Brüder Jesu. Kann man denken, ja schön. Aber wenn wir so Stellen lesen würden wie Johannes 7, da steht klipp und klar, das ist einige Monate vorher geschehen. Johannes 7, Vers 5. Und sie glaubten nicht. Die Brüder glaubten nicht. Die glauben nicht, dass Jesus der Messias, der Christus ist. Und jetzt, auf einmal, wow, da hat sich was getan in ihrem Leben. Sie glaubten an den auferstandenen Herrn und Meister Jesus Christus. In Markus 6, Vers 3 werden sie uns mit Namen genannt. Simon, Jusses, über die finden wir sonst nichts, Judas und Jakobus. Judas, der Halbbruder Jesu, hat diesen Judasbrief geschrieben. Er hat diesen Brief am Ende des Neuen Testamentes geschrieben. Und Jakobus ebenfalls, ein Jakobusbrief. Diesen wunderbaren Brief, den wir hier schon in der Gemeinde durchgenommen haben. Diesen praktischen, sehr mit Bildern zugespickten Brief, sehr anschaulichen Brief. Jakobus, als Säule der Gemeinde wird er beschrieben in Jerusalem, Galater 2, Vers 9. Er war bei dem Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, dabei, ist aufgetreten, eingetreten auch für die Heidenmission und die Mission. Völliger Sinneswandel. Die Brüder Jesu haben es erkannt und sie waren auch dabei und hatten ebenso Gemeinschaft mit den Jüngern, die schon viel vorher an ihren Herrn geglaubt haben. Und sie nutzten diese Zeit. Sie alle nutzten diese Zeit. Sie verharrten im Gebet. Calvin sagt einmal zwei wesentliche Dinge für wahres Gebet, nämlich das Beharren und das in einem Sinn vereint. Das Beharren, das Dranbleiben, das nicht aufhören, das nicht aufgeben, sondern weiter für eine Sache beten und in einem Sinn, in seinem Namen, auf Jesus ausgerichtet, zu seiner Ehre. Alle zusammen. Und wir müssen uns das überlegen. Warum ist das so wichtig? Ich habe noch ein paar Stellen dazu zum anhaltenden Gebet einfach. Nochmal. Jesus ist weg. Pfingsten ist noch nicht da. Der Geist ist noch nicht da. Sie sind in diesem Moment quasi allein. Und das ist ihre einzige Möglichkeit, mit ihrem Herrn und Meister zu kommunizieren. Sie beten zu Jesus und pflegen die Verbindung zu ihm. Sie halten Gemeinschaft. Was übrigens auch, sind die beiden Apostelgeschichten stellen, Grundlage der Gemeinde ist. Ja, Apostelgeschichte 2, 42, da steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist Grundlage für Gemeinde. Verharren im Gebet. Apostelgeschichte 6, Vers 4, speziell nochmal auf die Gemeindeleiter. Also, in diesem Obergemach, wo sie waren, da entwickelte sich etwas. Da entwickelte sich etwas, was den Lauf der Geschichte bis heute verändert. Menschen haben sich getroffen, wurden zugerüstet, um die gute Nachricht, diese weltverändernde Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus, der lebt, der gestorben ist, aber der lebt und der die Möglichkeit bietet, Sünden zu vergeben, bis ans Ende der Welt zu verbreiten. Und darum lasst uns festhalten an diesem Jesus als Gemeinde, als Gemeinschaft, auch im Gebet. Dass wir dranbleiben, dass wir fahren, dass wir dranbleiben an den Anliegen, die uns beschäftigen, die wir tagtäglich mit uns mittragen. Dass wir uns austauschen in den Gruppen, persönlich untereinander. Dass wir dranbleiben, jeder für sich, in den Dingen, die dran sind. Und so durften wir heute einige Dinge mitnehmen. Die Vorbereitung der Jünger Jesu auf den Zeugendienst, für den Zeugendienst. Dieser Blick nach vorne, Jesus kommt wieder, der uns ermutigen soll, der uns Kraft geben soll. Unser Herr, der lebt und er wird wiederkommen. Wir haben gehört, wir stehen am Scheideweg. Glauben wir oder glauben wir nicht? Glaube ich, und das ist das Wichtigste, das ist das Zentrale, wenn es in der Bibel auch um Glauben immer wieder geht, im Neuen Testament, glaube ich, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, für meine Sünde, und dass er auferweckt worden ist. Glaube zur Rettung. Wir haben gesehen, dass wir, oder wir können von den Jüngern lernen, dass wir Jesus anschauen, dass wir unseren Herrn Jesus anschauen und auf sein Wort uns fokussieren. Hier in der Gemeinde, persönlich, in den Gruppen. Und während wir das tun, werden wir selber verwandelt, immer mehr, ein Stück weit mehr in Christi-Bild, und unsere Umgebung wird sich verändern, weil sie immer mehr Jesus in uns sehen. Weil sie sehen, wer und wie dieser Jesus ist. Dieser Blick auf das Hier und Jetzt, dieser Gehorsam, von dem wir bei den Jüngern lernen können, dass wir in dieser Zwischenzeit stehen und Zeugen sind, dass wir den Auftrag unseres Herrn ausführen und die Gemeinschaft suchen, die Gemeinschaft der krummsten Typen und Damen. So ist das. Wir haben gesehen an den Jüngern, was für Typen dabei waren. Ganz krumme Typen teilweise. Aber die hatten Gemeinschaft, die haben das gepflegt, die waren zusammen und sie wussten alles für den Herrn. Einer für alle und alle für Jesus, genau. Alle für Jesus. Und das war ihr Ziel, das war ihr Zusammenhalt, Jesus und für die Botschaft. Und das Dritte, der Blick nach oben, einmütiges Gebet, anhaltendes Gebet, dabei bleiben, dranbleiben. Jeder für sich, aber auch als Gemeinde, dass wir voller Hoffnung sind, dass wir nach vorne gucken. Unser Jesus, der kommt wieder. Amen.